so nicht nur über Rettung gesprochen hast, sondern uns Rettung gebracht. Wir dürfen gerettet sein. Halleluja, Jesus. Dir sei alle Ehre. Amen. Amen. Das heutige Thema ist mit Freude nachfolgen. Aber als Einstieg dürfen wir noch etwas Kurzes hören, was uns eben Freude macht. Ja, dass man dich sieht.
Und zwar ist es so, dass als wir in Bolivien haben gewohnt, der Timeo mit 3 Jahren eine starke Angststörung hat entwickelt. Vor Regen, vor Wolken, vor Hunden, vor Kühen. Und vor allem vor Minzig. Und in dieser Zeit habe ich natürlich als Mutter ihn immer begleitet. Und ich hatte nicht Unterstützung gehabt. Natürlich von Daniel. Aber ich konnte nicht zu einem Arzt gehen. Oder hier kann man so super die Mütterberatung in Anspruch nehmen. Das habe ich dort nicht gehabt. Und ich habe den Weg wirklich mit Jesus machen. Und ich habe in dieser ganzen Zeit bis heute sehr viel gemerkt, dass in diesen Angststörungen die Bibel und das Wort von Gott eine mega Ressource ist. Gerade auch der Psalm 23 ist so stark. Und er hat so viele Bilder, die auch ein kleines Kind so versteht. Und das Schöne ist, dass der Timeo wirklich hier in der Schweiz auch wieder gesund werden durfte. Dass er in Kigo selber geht, dass er in die RR geht und wirklich auch nicht mehr vor Hunden Angst hat. Und es ist wirklich einfach, dass er gesund werden durfte. Und jetzt war eigentlich ein halbes Jahr gesund gewesen. Jetzt hat er 3 Wochen lang an mir Mühe gehabt. Es ist jetzt nicht mehr generalisiert, sondern es bezieht sich einfach jetzt darauf, noch, dass er einfach Angst hat, um in sich zu laufen für den Kindergarten. Weil er hat die Angst, dass er gestohlen wird, weil es in Bolivien ein grosses Thema ist, weil dort wirklich Kinder einfach entführt werden. Und in jeder Stadt und jede Woche. Letzte Woche habe ich wirklich einfach auch so zu Jesus gebetet und gesagt, Jesus, zeig mir doch, wo ich den Hebel ansetzen kann. Gib mir doch so eine Eingebung, um zu sehen, was ich vielleicht eben noch kann, wie ich unterstützen kann, dass es sich lösen wieder. Weil ich jetzt wirklich nicht möchte, als er so ist gesund wurde, dass er wieder im gleichen Ort landet, sondern dass er ja wirklich einfach darf gesund sein. Und da hat Gott schon so viel geholfen. Und dann habe ich einfach das so mitgenommen in meinem Morgen. Und dann plötzlich ist auf der Playlist ein Lied gekommen, das ich nicht erkennt, wo sie so gesungen hat, lasst uns viel mehr nach seiner Gegenwart bewusst sein, also die Gegenwart von Gott. Und ich habe wirklich einfach sofort gewusst, um was es jetzt geht, einfach so gemerkt, die Gegenwart von Gott, die war in Bolivien da, die war in Peru da, die war jetzt auf dem ganzen Weg hier vom Eingewöhnen und vom Gesundwerden da und die ist schon jetzt da. Und das ist irgendwie für mich so der grösste Trost, zu wissen, eben durch was man auch durchgeht. In Bolivien habe ich manchmal gedacht, Hilfe, bleibt das immer so, wo führt das her? Und man sieht ja nicht immer, wie sich die Situation verändert. Und ich glaube, das ist so ein starkes Wort, zu wissen, dass Gottes Gegenwart da ist. Ob wir jetzt gerade sehr fest im Gebet sind oder ob wir jetzt gerade eher mega geschwächt sind, wo immer.
Danke vielmals. Deshalb mit Freude nachfolgen, weil Jesus bei uns ist. Wir wollen hier in eine ganz kurze Serie vor Weihnachten noch hineingehen. Es soll um diese Freude gehen. Und gestern ist leider meine ganze Einleitung futsch gegangen, weil Roger Federer verloren hat. Er ist ausgeschieden, aber er gehört immer noch zu den Weltbesten. Weißt du, warum dieser Roger Federer mit 38 Jahren noch immer jeden Gegner schlagen kann? Was ist sein Geheimnis? Das möchte ja jeder Coach wissen, oder? Kennst du sein Geheimnis? Ich nicht wirklich, weil so ein ernsthafter Fan bin ich dann trotzdem nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Ich bin fast sicher, fast ganz sicher. Weißt du, was sein Geheimnis ist? Er trainiert gerne. Ist doch klar. Als Gewinner vom Platz gehen, die Nummer 1 sein und vor allem den Siegerscheck dann empfangen, das will ja jeder. Wer will das nicht? Aber das ist immer nur die eine Seite des Sportlerlebens, das Scheinwerferlicht. Es gibt da noch eine andere. Das ist die meiste Zeit. Training, Training, Training. Und die Vision haben, sich weiter zu verbessern zu können und die Bereitschaft dafür, alles zu geben. Ich bin kein Trainer, aber ich glaube, es hängt nicht nur am Talent, wie sich eine Sportkarriere entwickelt oder eine Musikkarriere oder was auch immer, sondern wahrscheinlich noch stärker daran, ob einem die Anstrengung im Training auch Freude macht oder ob das Training nur mühsame Pflicht ist, ohne dass es halt leider einfach nicht geht. Und diese zwei Begriffe sind heute wichtig. Anstrengend und mühsam. Und wenn wir darüber nachdenken, merken wir, oft verwenden wir die fast austauschbar. Also vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du deinen Mitarbeitern gesagt hast, das war jetzt ein anstrengender Kunde. Und dann zu Hause, wo man noch so ein bisschen ein geschützter Rahmen hat, sagt man, das war ein mühsamer Typ. Austauschbar. Vieles von dem, was wir als anstrengend empfinden, empfinden wir deshalb auch als mühsam. Aber da müssen wir jetzt echt aufpassen. Diese Verknüpfung stimmt nämlich längst nicht immer. Ist ein Neugeborenes anstrengend? Also so wie ich mich erinnere, ganz sicher. Ist es mühsam, ein Kind zu bekommen und das dann nach Hause nehmen zu dürfen? Das ist doch das Schönste, was es gibt. Oder eine Bergwanderung, die dir alles abverlangt. Kaputt kommst du auf dem Gipfel an. Gehst du nach Hause und sagst, boah, das ist jetzt mühsam. Das würden vielleicht unsere Kinder sagen. Aber man kommt doch nach Hause und sagt, wow, das war schön. Also diese Verknüpfung, anstrengend, mühsam, die stimmt längst nicht immer. Und das wollen wir im Hinterkopf haben, wenn ich jetzt den Predigtext lese. Aus Römerbrief, Kapitel 6. Ich lese die Verse 19 bis 22. Und weil, ja, ihr kennt ja Paulus, das ist immer so konzentriert. Ich habe es da auch auf die Folie kopiert, damit wir mitlesen können, weil da so viel drin ist. Römerbrief Kapitel 6, ab Vers 19. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst nicht versteht, worum es geht. Früher habt ihr euch in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und steht in allen Bereichen eures Lebens in ihren Dienst. Dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Das Wort Gottes thematisiert hier eine Weichenstellung. So als wäre, so als Bild, unser Leben der Zug und das, da das Leben, oder besser gesagt, wie wir leben, das Geleise, auf dem wir fahren. Etwa so. Und Paulus erklärt hier, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, ihn in unser Leben einladen. Wir nennen das so den Moment der Bekehrung, wo die Bibel sagt, Neues wird. Dann ist das nicht nur im geistlichen Bereich, dass wir Vergebung bekommen, vor Gott gerecht werden, Kinder Gottes werden, sondern ganz praktisch, ganz konkret. Es ist, als würde eine Weiche umgestellt. Und wir sind eingeladen, unser Leben in eine neue Richtung zu lenken. Paulus sagt hier, Vers 19, früher wart ihr wie Sklaven. Ihr habt der Unmoral gedient, der Gesetzlosigkeit. Man könnte sagen, ihr habt euch treiben lassen. Und weißt du, dann müssen wir unseren Egoismus nicht zweimal bitten. Der greift zu. Und Sünde ist auch nicht einfach ein abstrakter Begriff für irgendetwas. Sünde ist eine reale Kraft des Bösen, die hineinkommt, um Beziehungen zu zerstören, um Schmerzen zuzufügen. Und Paulus sagt, das Ergebnis ist ein Leben, das im Widerspruch zu Gott steht, im Widerspruch zu seinem Gesetz. Gott will nämlich, dass wir unseren Mitmenschen dienen. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Daran hängt das ganze Gesetz, so wie ich euch gesagt habe, wie ihr leben sollt. Aber das, was wir in uns fanden, ist ich, nochmals ich. Das war früher. Und Paulus sagt, und jetzt soll diese Weiche umgelegt sein, macht euch zu Dienen der Gerechtigkeit. Alles, was ich tue, was ich sage, was ich denke, soll der Gerechtigkeit Raum schaffen. Und die Bibel sagt, das Ergebnis davon ist ein geheiligtes Leben. Das ist nicht so ein Heiligenschein, der über uns schwebt, sondern geheiligt meint ja für Gott ausgesondert, für seine Ziele, für seine Anliegen, seine Ehre im Mittelpunkt. Es geht um ihn. Und das führt zur Gerechtigkeit. Das ist das Bild. Früher, jetzt. Und warum schreibt Paulus darüber? Ich glaube, weil diese Weichenstellung da nicht einfach eine einmalige Sache ist. Es ist eben nicht so, dass Jesus bei unserer Bekehrung sagt, ich komme gerne in dein Leben und im Vorbeigehen stelle ich gleich die Weiche. Wir müssen uns immer wieder neu dafür entscheiden, vorwärts und nicht rückwärts zu gehen. Das zu tun, was Gott gefällt und nicht das, was einfach so entsteht, wenn ich mich gehen lasse. Man könnte es fast so sagen, dieses Bild ist insofern eine Vereinfachung, dass es nicht um eine Weichenstellung geht, links oder rechts. So auf der horizontalen Ebene. Es geht um viel mehr. Es geht eigentlich, müsste man sagen, um eine vertikale Ebene. Es geht ums Abheben. Kennst du die Gravitationskraft? Eine Kraft, die uns beständig zurückzieht. Sobald ein Flugzeug abgehoben hat, braucht es Schub. Nonstop Schub. Sonst kommt es wieder runter. Und da haben wir unsere Launen, wir haben unsere Gewohnheiten, eben unser Egoismus. Das sind reale Kräfte in unserem Leben, die uns zurückziehen wollen in alte Gedankenmuster, in alte Sprachmuster, in alte Verhaltensmuster und weiß nicht, was alles für Muster. Kennst du das? Würdest du zustimmen? Es braucht da ein beständiges Entgegenhalten. Es braucht immer Schub. Ja, so ist es. Und deshalb ist das anstrengend. Dieses Leben zu führen, von dem Paulus hier spricht, ein geheiligtes Leben für Gott, das ist anstrengend. Aber die Frage ist, ist es deshalb auch mühsam? Austauschbar? Oder wie sollen wir das einordnen? Ist das eine mühsame Berufung, wenn Gott uns einen anstrengenden Auftrag gibt? Ich glaube, dass viele Gotteskinder vielleicht gar nicht so bewusst, aber intuitiv so denken. Ein geheiligtes Leben ist eine mühsame Pflicht, weil es so anstrengend ist, weil man beständig Schub geben muss, weil man nie einfach relaxen kann, sonst ist man sofort wieder am Boden. Immer Schub geben, ist das mühsam. Und darum kommt keine Freude auf, wenn sie daran denken, was Gott gefällt. Darüber nachdenken, was Gott ehrt. Kommt keine Freude auf, wenn sie in der Bibel darüber lesen, sondern es löst schlechte Gefühle aus. Sie empfinden Druck, Angst. Es gelingt irgendwie nicht. Wenn wir noch einmal zurückgehen zum Bild des Sportlers. So wie sich eine Sportkarriere zu einem riesigen Krampf entwickelt, wenn man nicht gerne trainiert. Wenn man das nur macht, weil der Trainer das fordert. So können wir auch Jesus nachfolgen und es ist einfach ein freudloser, mühsamer Krampf. Wenn wir nur aus Pflicht heraus versuchen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Mit Freude nachfolgen. Ich möchte uns bitten, dass wir uns ganz ehrlich unseren Gefühlen stellen. Empfinde ich so? Und ich sage das ohne jeden Vorwurf, ohne jede Anklage, aber mit einer wunderbaren Einladung. Der Heilige Geist kann und will uns heute neu freisetzen für diese Berufung. Er kann unser Empfinden verändern. Ein geheiligtes Leben ist und bleibt anstrengend, aber es muss nicht mühsam sein. Es kann Freude machen. Könnte Amen sagen, aber du kannst es auch denken, ist okay. Aber so eine Bestätigung braucht es irgendwie. Und weißt du was? Wer Freude am Training hat, der wird bald auch die Frucht davon sehen und ernten dürfen. Viele Gotteskinder kämpfen mit denselben Launen und Gewohnheiten seit Jahren und sehen keine Veränderung. Jesus will uns helfen. Jesus will uns helfen. Ich hoffe, wir denken alle jetzt, worauf wartest du? Sag uns wie. Ja, ich kann nicht sagen wie, aber wir können mal im Wort Gottes lesen, was es sagt. Vers 20 steht, als ihr Sklaven der Sünde wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit. Ihr wart darum ihr gegenüber ganz frei. Welchen Gewinn erbrachte das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Paulus richtet den Blick seiner Leser zuerst einmal zurück. Er macht wie einen Vergleich. Schaut hin, früher, jetzt. Was war das Ergebnis früher? Wohin hat es geführt? Wie ist es jetzt? Was war das Endziel von dem? Und wie ist es jetzt? Und dieser Unterschied, das so viel Schönere, das wir jetzt haben dürfen, soll uns motivieren, dran zu bleiben. Und wenn ich aber ehrlich bin, finde ich das recht herausfordernd, wie Paulus das macht. Er führt das ganze Leben auf lediglich zwei Zustände zurück. Der Sünde dienen oder Gott dienen. Und wenn ich das lese, denke ich als erstes, du, das ist ein bisschen gar schwarz-weiß. Da gibt es doch noch Grau. Da gibt es doch dazwischen. Wenn wir in unserem Leben zurückschauen, haben wir doch das Gefühl, ja klar, war nicht alles perfekt. Aber war denn alles so schwarz? Schwarz-Weiß. Weil wir lieber grau hätten. Nun ja, vielleicht täuschen wir uns damit. Denn wenn wir eine Graustufe anschauen, wer kann schon sagen, ob in welche Richtung das tendiert? Es gibt da diese Foto-Apps, wo man dann den Filter wählen kann. Kontrast voll hoch und dann schwarz-weiß. Und es gibt nichts mehr dazwischen. Es gibt noch weiß und schwarz. 49% Weißanteil, weiß. Und 51% Schwarzanteil, schwarz. So. Das ist das Urteil Gottes. Viel dramatischer als unsere Wahrnehmung. Die Bibel sagt hier im Vers 20, als Sklaven der Sünde wart ihr frei von jeder Gerechtigkeit. Null, nichts, nicht vorhanden. Und vielleicht kann man das so einordnen, vergleichen mit einem, der schwarz arbeitet. Das heißt nicht unbedingt, dass er schlechte Arbeit abliefert. Kann sogar super Arbeit abliefern. Aber das Problem ist, dass er den Staat betrügt, weil er die Steuern vorenthält. Und genauso wird Gott betrogen, wenn es nicht um seine Ehre geht, sondern um meine eigene Ehre. Schwarz oder weiß? Und Paulus sagt, das Endergebnis der Sünde ist ganz sicher der Tod. Wenn ich das lese, frei von jeder Gerechtigkeit, wie dürfen wir dankbar sein, dass Jesus Christus aus diesem Dilemma einen Ausweg geschaffen hat. Dafür ist er auf diese Welt gekommen. Und sein Leben war ganz weiß. Und am Kreuz stirbt er für unsere Ungerechtigkeit und schenkt uns seine Reinheit. Wir wollen in jedem Gottesdienst einfach immer wieder dieses Geschenk auch im Mittelpunkt haben. Das Kreuz und die Einladung nie vorbeigehen lassen. Auch heute ist ein Tag, wo du zu Jesus kommen kannst und sagen, ich empfinde es nicht so, dass jetzt alles schwarz war in meinem Leben. Aber wenn dein Wort es sagt, du bist ja der Richter. Was will ich da diskutieren? Hilf mir, rein zu werden. Schenk mir deine Vergebung. Schau, was in der Folge möglich wird. Vers 22. Ein Leben als Gewinn, ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis das ewige Leben. Das ist das, was Jesus uns schenken will. Was für ein Kontrast. Und auch wenn mir das Bild so nicht so gut gefällt, es kommt doch heraus, um was es geht. Schwarz oder weiß. Und wenn ich mir das vor Augen habe, dann sage ich, ich will auf keinen Fall zurück. Wenn ich diese zwei Wege vor Augen habe und sehe, wohin sie führen, umso mehr der Sünden dienen oder dienen der Gerechtigkeit sein dürfen. Oh, ich will das. Ich will das Zweite. Es ist, als würde man als Sportler sehen, das Training, die Anstrengung, das lohnt sich. Aber dann fragt man sich unweigerlich, darf ich das hoffen? Macht euch zu Dienern der Gerechtigkeit, stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Kann ich das? Habe ich genug Disziplin? Habe ich genug Ausdauer? Ist doch die ehrliche Frage. Also wenn man einfach sagt, ja locker, Akka, dann mach es halt so. Ich weiß nicht, ob man dann all die Konsequenzen überhaupt schon verstanden hat. Ist doch die Frage, habe ich genug Disziplin, schaffe ich das? Und ich bin so froh, dass die Antwort nicht heißt mehr Disziplin, mehr Anstrengung, mehr Ernsthaftigkeit, mehr sich abmühen. Zum Glück nicht. Ich würde gar nicht wagen, darüber zu predigen, weil ich würde uns alle in ein schreckliches Dilemma stürzen, in ein Burnout hinein. Wer sein Leben Jesus schenkt, der kriegt eben nicht einfach eine zweite Chance. Und jetzt muss man es packen. Sondern Jesus schafft in unserem Leben eine neue Realität. Ich habe schon ein paar Mal gelesen, aber einmal mehr kann nicht schaden. Da steht, dass ihr jetzt von der Herrschaft der Sünde befreit seid. Das macht dieses geheiligte Leben ja erst möglich. Von der Herrschaft der Sünde befreit. Ganz bewusst bringt hier Paulus dieses Bild der Sklaverei. Er sagt, ihr kennt es gut, wir kennen es zum Glück nur aus den Büchern. Aber der Sklave war eben der, der keine Wahl hatte. Er musste tun, was der Herr ihm sagt. Konnte nicht auswählen. Und wenn ein Sklave nicht will und nicht wollte, dann zwang ihn sein Besitzer dazu. Ganz einfach. Nötigenfalls mit Gewalt. Und das ist auch ein Grund, warum der Sklave der Sünde, so wie wir bezeichnet werden, früher, eben gar keine Gerechtigkeit haben. Oft wollten wir die Sünde wirklich selber tun. Und wenn nicht, werden wir dazu gezwungen. Es ist deshalb aussichtslos, sich einfach vorzunehmen, ich will ein besserer Mensch werden. Ich will tun, was Gott gefällt. Das können wir gar nicht. Unmöglich. Wir müssen frei werden von der Herrschaft der Sünde. Ich bin so froh, dass die Bibel hier sagt, weil wir von der Herrschaft der Sünde befreit sind. Wir sind nicht mehr versklavt. Wir müssen nicht mehr gehorchen. Befreit von dieser destruktiven, zerstörerischen Kraft, die uns zwingt, selbstsüchtig zu handeln. Die Beziehung zerstört, die Streit und Zwietracht sät, die in unserem Leben im Leben unserer Mitmenschen so wie eine Spur der Verwüstung zurücklässt, wenn ich vorbeigegangen bin. Schrecklich. Wir können darum und nur darum ein geheiligtes Leben führen, weil wir aus der Herrschaft der Sünde befreit sind. Deshalb brauchen wir Jesus. Ohne ihn geht es nicht. Und wenn wir mit der Sünde kämpfen, schwach sind, gefallen sind. Wir dürfen immer wissen, da ist die Vergebung von Jesus bereit. Ich darf zum Kreuz kommen. Ich darf es annehmen. Jesus sagt das sogar im Wort Gottes. Gerade wenn ihr Hilfe nötig habt, kommt zu mir. Und gleichzeitig dürfen wir uns selber immer wieder sagen, ich stehe nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Sondern aus der Herrschaft der Sünde bin ich befreit. Ich wurde befreit in dem Moment, als ich Jesus angenommen habe. Aber weißt du was, das ist noch lange nicht alles. Aus der Herrschaft der Sünde befreit ist das eine, aber dann steht, und in den Dienst Gottes gestellt sein. Dieses unverdiente, wunderbare Privileg, Gott dienen zu dürfen. Da ist nicht nur eine Aufgabe, sondern auch eine Ausrüstung. So ist unser Gott. Er gibt uns nicht nur eine Aufgabe, er gibt uns die Ausrüstung dazu. Ich spreche vom Heiligen Geist, der in uns Wohnung genommen hat. Was macht er in uns? Was ist eigentlich seine Aufgabe? Warum wohnt er in dir? Um uns zu kontrollieren? Seine Art inwendiger Blitzkasten? Sicher nicht. Ist er in uns um sich von uns bedienen zu lassen. Er ist in unserem Herzen, die Füße auf dem Kissen und schnippt und wir bringen Lobpreis oder was. Weißt du was, Gott hat das nicht nötig. Er hat nämlich genug. Was macht er in uns? Was macht er in uns? Uns dienen. Und zwar nicht nur mit ein paar guten Gedanken, so Vitamintablette oder ein bisschen Ofo, dass du länger kannst beim Abmühen, sondern der Heilige Geist sagt, ich komme in dein Leben. Mit meiner Kraft. Das ist die Kraft Gottes. Die Kraft, mit der die Welt entstanden ist. Ich bin in dir und ich bin die Kraft, die dir hilft, ein geheiligtes Leben zu führen. Wir können auch anders fragen, warum heißt der Heilige Geist überhaupt Heiliger Geist? Ich meine, der Vater im Himmel ist auch heilig. Abgesondert von allem Bösen und getrennt von der Schöpfung. Er ist heilig. Und Jesus ist übrigens auch heilig. Und trotzdem sagen wir nicht Jesus Heiliger Christus, sondern wir sagen Jesus Christus. Warum sagen wir dann beim Heiligen Geist Heiliger Geist? Weil er in uns wohnt, um uns zu heiligen. Mit seiner Kraft. Er heiligt uns. Das ist sein Dienst. Darum ist er da. Und wir kennen den wunderschönen Bibelvers in Galater 5, 22. Um das in uns hervorzubringen, was Gott gefällt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das pressen wir nicht aus uns heraus, sondern er will das in uns bewirken. Und darum ist das Bild eines geheiligten Lebens eigentlich nicht ein startendes Flugzeug. Sorry für alle, die gerne Flugzeug anschauen und da am Flughafen da einen Nachmittag verbringen können, die startenden Flugzeuge zu beobachten. Eigentlich ist das das Bild. Eher ein Zeppelin. Weißt du, auch der Zeppelin muss gelenkt werden. Die richtige Richtung einschlagen, das ist unsere Aufgabe als Pilot unseres Lebens. Aber für den Auftrieb sorgt der Heilige Geist, der in uns wohnt. Das müssen wir nicht selber. Wie könnten wir auch? Und jeder, der es selber versucht, der läuft auf. Irgendeinmal mag man einfach nicht mehr. Und dann ist man einer dieser frustrierten Christen. Diesen Ballon sieht man nicht an, ob er einfach aufgeblasen ist oder mit Helium gefüllt. Aber wenn es darum geht, in der Luft zu bleiben, macht das schon einen Unterschied, was drin ist. Ist nur aufgeblasen. Aber es scheint, viele Christen leben in diesem Stress. Sie brauchen immer wieder, sie müssen sich selber immer wieder in die Luft katapultieren, um oben zu bleiben. Weißt du, was unsere Berufung ist? Gefüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Deshalb wohnt er in uns. Das Wort Gottes ruft uns zu, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Galater 5, 16. Wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Römer 8, 13. Nicht nur überleben, sondern so leben, wie es Paulus hier beschreibt. Ein Leben, das als Gewinn ein geheiligtes Leben hat. Und als Endziel, ewiges Leben. Wenn ich das so zusammenfasse. Ist ein geheiligtes Leben anstrengend? Ja. Ja. weil es unsere beständige Aufmerksamkeit bedarf. Das ist das Anstrengende. Bei Jesus sein, sich von ihm füllen lassen, aber nicht, weil wir selber den nötigen Schub entwickeln müssten. Das geht nicht. Das ist aussichtslos. Es ist eine Frage der Zeit, bis der Tank leer ist und man einfach am Boden bleibt. Wir sind eingeladen, dem Heiligen Geist, der ja in uns wohnt, den Raum zu geben, den er braucht. Ich habe ein großes Anliegen für heute Morgen. Lösen wir uns vom Gedanken, ein geheiligtes Leben wäre eine mühsame Pflicht. Ist es nicht? Es ist eine wunderbare Berufung. Der Heilige Geist will uns befreien von diesem Druck, von diesem Krampf der Nachfolge. Er will uns allen eine neue Freude schenken. Und ich möchte uns einladen, ihn darum zu bitten. Und in unserem Leben vielleicht mal die, wenn das mit unserem Ballon verglichen wird, die Luft abzulassen, die wir mit so viel Anstrengung hineingepumpt haben, und zu Jesus kommen und sagen, füll mich neu mit deinem Geist. Er war nie weg. Aber vielleicht haben wir den Raum für ihn eng gemacht, sodass seine Kraft nicht zum Tragen kommen kann. Und wir sind eingeladen, heute Morgen bei Jesus Hilfe zu suchen, zu sagen, ich lasse dich wieder ran. Ich will dich wieder ranlassen. Sei du der Auftrieb. Und lass mich sehen in meinem Leben, wie die Frucht, die du, Heiliger Geist, hervorbringt, immer mehr Gestalt annimmt. Friede, Freude, Liebe, Selbstbeherrschung, Rücksichtnahme und so weiter und so weiter. Ich lade uns ein, zu beten. Darf ich euch vorne bitten, wir wollen mit einem Lied dann auch Raum schaffen für diese Zeit, wo der Heilige Geist uns dient. Das Einzige, was wir tun müssen, Anführungszeichen, ist sagen, Jesus, übernimm du. Heiliger Geist, übernimm du. Und weißt du, wenn wir so beten, und wie gesagt, nicht einmal, sondern das soll unser tägliches Gebet sein, dann beginnt der Heilige Geist schon zu uns zu sprechen und macht uns auf Dinge aufmerksam, macht uns auf Gewohnheiten aufmerksam und geht einen Weg mit uns. Und das wollen wir zulassen. Lasst uns beten. Und damit rechnen, dass die Kraft Gottes jetzt hier ist.